Johannes 3, ab Vers 22. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch, und zwar in Änon, einem Ort in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dort zu ihm und ließen sich taufen. Und eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Und der Freund des Bräutigams steht dabei, hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss größer werden und ich immer geringer. Der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat. Aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündigt Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Wir befinden uns am Anfang der wichtigsten Jahre, der wichtigsten drei Jahre vielleicht der Weltgeschichte. Das wird vielleicht nicht jeder so bestätigen, aber ich bin davon überzeugt, dass es so war. Jesus hat gerade angefangen, seine Botschaft unters Volk zu bringen, Menschen gesund zu machen und durch das ganze Land zu ziehen. Heute würden wir ihn vielleicht in dieser Phase als so aufstrebenden Influencer bezeichnen, obwohl er doch so viel mehr war als das. Aber zu der Zeit wussten die Leute das noch nicht. Sie kannten ihn noch nicht und nicht das, was er noch alles tun würde. Die Begebenheit, die Udo gerade vorgelesen hat, steht am Anfang des Johannesevangeliums. Johannes Kapitel 3, Abvers 22. Und Johannes hat sein Evangelium Jahrzehnte später geschrieben als die anderen drei Evangelien. Darum ist bei Johannes auch nur dieser Bericht zu finden. In den anderen Evangelien lesen wir nichts von diesem Gespräch zwischen den Jüngern des Johannes und Johannes dem Täufer selbst. Aber Johannes wollte mit seinem Evangelium auch nicht einfach nochmal alles aufwärmen, was die anderen schon geschrieben haben, sondern er wollte das Ganze, den ganzen Bericht über Jesus jetzt ein Stück weit erweitern und hier und da etwas vertiefen. Und deshalb finden wir in diesem Text auch so eine Aussage wie Johannes, der zu der Zeit noch nicht ins Gefängnis geworfen war. Denn aus den anderen Evangelien wissen die Leser, dass Johannes später ins Gefängnis geworfen wurde. Und über diese Begebenheit ging es letzten Sonntag, also wer dazu etwas hören möchte, darf gerne die Predigt vom letzten Sonntag nachhören. Johannes ist dort ins Zweifeln geraten darüber, ob dieser Jesus, ob er wirklich der Messias ist, der Sohn Gottes. Und das wussten die Leser und deshalb fügt Johannes jetzt diese neue Begebenheit in das Leben von Jesus ein, was die Leute damals schon kannten. Steigen wir also etwas näher in den Text ein. Johannes der Täufer, zu unterscheiden von Johannes dem Evangelisten, der das ganze Buch geschrieben hat. Johannes der Täufer und seine Jünger sind irgendwo in einer wasserreichen Gegend, damit, wenn jemand die Botschaft des Johannes aufnimmt, zur Buße kommt, wie es in der Lutherübersetzung heißt, sofort getauft werden kann. Man brauchte also viel Wasser, sie hielten sich dort auf, wo Wasser war und wurden sofort getauft. Das Interessante ist, dass Jesus jetzt, nachdem Johannes ihn getauft hat, mit seinen Jüngern das Gleiche tut. Das finden wir in den ersten Versen. Und so sehen wir, dass das eine Lager von Johannes dem Täufer und das andere Lager von Jesus, beide haben ihre Jünger um sich und beide tun exakt das Gleiche. Sie bringen ihre Botschaft unter das Volk und taufen die Leute, die ihre Botschaft annehmen. Und wie es auch heute in solchen Situationen ganz oft der Fall ist, sind diese zwei Lager ganz schnell Teil der öffentlichen Diskussion, Teil des Streits. Und so sehen wir, dass Johannes Jünger, also die Jünger von Johannes dem Täufer, eine Diskussion haben mit einem Juden. Zu welchem Lager der Jude gehört, wissen wir nicht. Aber sie streiten darüber, wie denn jetzt wirklich diese jüdischen Reinigungsvorschriften richtig eingehalten werden sollen oder können. Und was wir auf jeden Fall auch wissen, ist, dass Teil dieses Streites irgendwie auch das andere Lager, also das Lager von Jesus ist. Weil nach dem Streit gehen die Jünger des Johannes zu ihm zurück und stellen ihm eine Frage. Sie sagen, Rabbi, also nicht nur Jesus ist ein Rabbi, sondern auch Johannes, weil Rabbi einfach die Bezeichnung für den Lehrer, den jüdischen Lehrer ist. Rabbi, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Total übertrieben. Weil in den Versen davor sagt Johannes ja selber, dass die Leute zu Johannes dem Täufer kommen und sich weiterhin von ihm taufen lassen. Also die Jünger dramatisieren die Situation als erstes, aber haben halt diese berechtigte Frage oder diesen Einwand. Da ist dieser andere Mann, dieser Jesus, von dem hast du ja schon was erzählt und du weißt, wer er ist, aber der tauft jetzt auch. Und alle gehen zu ihm und was unterdrückt dabei ist und niemand kommt mehr zu uns. Und dieses Anliegen bringen sie vor Johannes. Und daran sehen wir, dass die Jünger von Johannes genau solche Menschen sind wie wir. Sie waren nicht besser oder schlechter als wir, denn sie haben genau die gleichen Fragen. Sie haben genau die gleichen Sorgen und sie haben genau die gleichen Bedürfnisse wie wir. Sie sind einfach Menschen und Menschen ändern sich in vielerlei Hinsicht nicht. Johannes Jünger haben sich vielleicht sowas gefragt, wie wir uns in der Situation auch fragen würden. Machen wir etwas falsch? Müssen wir etwas an unserem Programm ändern? Ist unsere Botschaft vielleicht nicht mehr zeitgemäß? Und all solche Fragen sind wahrscheinlich in ihnen aufgekommen. Und ich kann diese Fragen, diese Zweifel, diese Gedanken total gut nachvollziehen. Gerade in unserem heutigen medialen Zeitalter, wo man irgendwie in jede andere Gemeinde hineinschauen kann und ganz, ganz viele verschiedene Pastoren predigen hören kann, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich frage mich oft, warum besuchen Gemeinde XY so viele Leute? Warum klicken so viel mehr Leute auf die Predigt von Pastor Z? Und was dann unterdrückt mitschwingt und so wenig auf meine? Ich kann das total gut nachvollziehen, was die Jünger hier erlebt haben. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, in welchem Bereich auch immer. Aber die Antwort, die Johannes seinen Jüngern gibt, die finde ich unglaublich weise und total hilfreich für mich. Wir lesen ein Vers weiter. Ein Mensch, sagt Johannes der Täufer, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen, Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Mit anderen Worten sagt Johannes hier, geistlicher Erfolg, gemessen jetzt vielleicht in Leuten, die zu ihm kommen, was ja hier im Text das Thema ist, geistlicher Erfolg einer Person oder einer Gemeinde oder einer Bewegung oder von wem oder was auch immer, wird immer von Gott geschenkt. Geistlicher Segen, geistlicher Erfolg, geistliches Wachstum, egal wie wir es nennen wollen, wird immer von Gott geschenkt. Das können wir nicht selber bewerkstelligen. Darum schreibt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 6, ich habe gepflanzt, also ich, Paulus, habe gepflanzt, Apollos, ein anderer Diener, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Paulus hat seinen Teil gemacht, Apollos hat seinen Teil gemacht, aber der, der das dann wachsen lässt, der Segen drauflegt, Erfolg schenkt, das ist immer Gott. Und der ein oder andere weiß vielleicht noch so ganz dunkel, was der weise Rabbi oder Schriftgelehrte Gamaliel gesagt hat. Es war ja so, Jesus ist schon längst gestorben und auferstanden. Die Juden, die Leiter des jüdischen Volkes dachten, jetzt haben wir es geschafft, Jesus ist tot, er ist weg, jetzt wird diese Bewegung sterben. Aber die Jünger sind irgendwie immer noch da und machen Trubel. Sie heilen Leute in Jerusalem, die ganzen Leute kommen wieder zu ihnen und die jüdischen Lehrer verstehen es nicht. Was sollen sie jetzt tun, damit diese Bewegung endlich zerstört werden kann? Sie halten also ein Rat, wo dieser Gamaliel auch dabei ist. Und was er sagt, ist total interessant. Ich habe es euch einmal mitgebracht aus Apostelgeschichte 5. Da sagt Gamaliel, lasst diese Leute unbeheiligt. Geht nicht gegen sie vor, denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Also Gamaliel sagt auch genau das. Wenn das jetzt eine Bewegung von Gott ist, ist sie unaufhaltsam. Dann könnt ihr tun, was ihr wollt. Ihr werdet eure Zähne an dieser Bewegung ausbeißen. Weil Gott derjenige ist, der Erfolg und Segen schenkt. Unabhängig von den Leuten, die Teil dieser Gemeinde oder Teil dieser Bewegung sind oder außenrum und dagegen sind. Es ist ganz egal. Gott gibt seinen Segen, wo er will. Und dagegen kann keiner etwas tun. Falls du also ähnliche Gedanken hast, wie die Jünger von Johannes oder ich selber ja auch, dann kannst du diesen Vers von Johannes einfach beruhigend mitnehmen. Gott schenkt geistlichen Erfolg, Gott schenkt Segen, Gott schenkt geistliches Wachstum. Und das Interessante ist, Johannes wusste ja, dass seine Zeit jetzt gekommen ist. Er hat auf Jesus hingewiesen, hat gesagt, er ist der Messias. Er ist der, für den ich eigentlich ins Leben gerufen wurde. Und jetzt ist er da. Siehe das Lamm Gottes. Und was macht Johannes? Er lehnt sich nicht zurück. Er quittiert nicht seinen Dienst und sagt, so, ich gehe jetzt in Rente. Das war's. Nein, er macht einfach weiter, obwohl er sieht, da ist Jesus, auf den ich die ganze Zeit hingewiesen und gewartet habe. Und jetzt ist er da, macht sogar das Gleiche wie Johannes. Und Johannes hört nicht auf. Er macht einfach weiter das, wozu Gott ihn berufen hat. Und das Gleiche können wir auch an dieser Stelle von Johannes lernen, als Gemeinde oder auch persönlich. Egal, ob wir denken, dass wir persönlich oder wir als Gemeinde gerade erfolgreich unterwegs sind oder schon auf dem absteigenden Ast sind. Wir müssen einfach nur treu das in die Waagschale werfen, was Jesus uns gegeben hat. Das, womit er uns befähigt hat, das, was er uns geschenkt hat, die Leute, die er uns in die Gemeinde stellt, das sollen wir alles in die Waagschale werfen. Und alles andere sollen und können wir einfach nur Gott überlassen. Denn er ist derjenige, der Wachstum schenkt. Er ist derjenige, der segnet. Und daher kann Johannes ganz seelenruhig die bekannten Worte aussprechen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und das ist die wichtigste Regel. Die wichtigste Regel für alle Mitarbeiter in der Gemeinde, zu Hause, im Reich Gottes, wo auch immer. Die wichtigste Regel für alle, die eine geistliche Aufgabe oder einen geistlichen Dienst ausüben. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Darum habe ich diesen Text überschrieben mit die wichtigste Anforderung an einen Gemeindemitarbeiter, eine Gemeindemitarbeiterin. Die wichtigste Anforderung. Die wichtigste Anforderung. Bei allem, was ich als Mitarbeiter im Reich Gottes tue, geht es genau darum. Gott soll groß werden. Gott soll groß werden und niemand anders. Nur er allein soll groß gemacht werden durch das, was ich tue, durch das, was ich einbringe. Und die ganzen Verse, die jetzt folgen, wer eine Bibel aufgeschlagen hat, kann das sehen, es kommen jetzt noch einige Verse. Und all diese Verse gebraucht Johannes, um jetzt einfach mal quasi so herzuleiten, warum dieser Satz stimmt. Warum Jesus derjenige ist, dessen Bedeutung und Einfluss zunehmen soll und meiner abnehmen soll. Wir könnten das einfach zusammenfassen, indem wir sagen, denn Jesus ist der Sohn Gottes und ich nicht. Denn Jesus ist der Sohn Gottes und ich nicht. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht etwas einfach und auch teilweise ziemlich fromm an, aber das ist genau die Antwort, die Johannes hier gibt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen und jetzt kommt die Begründung. Wir können nicht auf alle Aspekte dieses Textes eingehen. Ich möchte nur ein paar hervorheben. Den ersten Aspekt finden wir in Vers 31 und 32. Der, der von oben kommt, also Jesus, steht über allen. Wer von der Erde ist, also wir alle, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat, aber keiner nimmt seine Botschaft an. Also was Johannes damit sagt, ist, Jesus ist nicht von dieser Welt. Jesus ist nicht von dieser Welt und darum muss er gerade zunehmen und ich muss abnehmen, weil ich bin von dieser Welt. Jesu Hauptquartier ist gerade nicht diese Erde, sondern die himmlische Welt. Aus dieser Welt kam er hierhin. In dieser Welt hat er alles geschaffen, was wir sehen und was wir nicht sehen. Und diesen Erfahrungsschatz, dieses Wissen, diese Macht bringt er hier auf diese Erde. Und darum ist er der Herr. Darum soll sein Einfluss zunehmen und er hier alles in die Hände bekommen. Als Mitarbeiter im Reich Gottes sind wir alle beschränkt auf unsere menschlichen Ressourcen. Aber Jesus ist gerade nicht von dieser Welt und deshalb ist er auch nicht beschränkt auf diese Ressourcen. Der zweite Teil der Antwort, weshalb Jesu Einfluss zunehmen soll, steht dann in Vers 34. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Alle Menschen, auch alle Pastoren, alle Prediger und alle Bibelausleger können bei allem, was sie reden oder schreiben, immer nur über das Wort Gottes reden oder schreiben. Alles, was wir tun, ist, Bibeltexte vielleicht auszulegen, zu überlegen, was sie für unser Alltagleben bedeuten. Aber egal, wie erfahren ein Prediger oder ein Bibelkommentator auch sein mag, er schreibt immer, immer nur über das Wort Gottes. Immer nur über das Wort Gottes. Gott kann eine Predigt oder ein Buch zwar gebrauchen, das bestreite ich nicht. Gott gebraucht Predigten, Gott gebraucht Bücher und das ist auch gut so, um zu uns zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz sind diese Bücher und sind die Predigten immer noch Menschenworte. Bei Jesus war das aber grundlegend anders. Auch in seiner Zeit hier auf der Erde war das bei ihm grundlegend anders. Das, was er gesagt hat, war Wort Gottes. Das, was er gesagt hat, war Wort Gottes in reinster Form. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das wäre so, als wenn er eine Rede hält und mit seiner Rede die Bibel einfach um Seite verlängert wird, weil sein Wort einfach Wort Gottes ist. Seine Rede ist Wort Gottes. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. In unbegrenzter Fülle. Und darum hat er auch permanent in der ganzen Zeit hier auf der Erde, während er geredet hat, Worte Gottes weitergegeben. Und darum ist es so wichtig, dass wir in der Bibel lesen. Darum ist es unerlässlich, dass wir in der Bibel lesen. Denn die Bibel ist Wort Gottes. Gerade wenn wir die Evangelien lesen, können wir nachschauen, was Jesus gesagt hat, was ihm wichtig war, wie er getickt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Alles können wir nachlesen, wenn wir uns die Evangelien anschauen. Und in der Bibel steht noch so viel mehr. Darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Denn hier lesen wir Wort Gottes. Wir wünschen uns Begegnungen mit Gott. Das ist ein Ziel, das ich über unsere Gottesdienste stelle, dass Gottesdienste in unserer Gemeinde dazu da sind, dass wir Menschen Gott begegnen. Wir wünschen uns das. Davon lebt unser innerer Mensch, von diesen Begegnungen, von diesen Gesprächen mit Gott. Und nichts ist einfacher, als dieses Reden, als diese Begegnung mit Gott herbeizuführen, wenn wir die Bibel lesen. Denn da redet Gott mit uns, da begegnet er uns in seinem Wort, in reinster Form. Wir müssen nicht überlegen, war das jetzt Gott, der das zu mir gesagt hat? Das ist Wort Gottes, wenn wir die Bibel aufschlagen und Gott redet zu uns. Wir begegnen ihm im Wort Gottes. Der letzte Punkt des Plädoyers für Jesu besondere Stellung von Johannes dem Täufer ist in den letzten beiden Versen des Kapitels. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Alles. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der letzte Punkt, den Johannes hier betont, warum Jesus Einfluss zunehmen muss, ist, dass Gott seinen Sohn zum Dreh- und Angelpunkt für das ewige Leben gemacht hat. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur er, könnten wir anhand dieser Stelle ergänzen, ist der Weg. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. So einfach beschreibt Johannes das hier. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Und interessant ist hier, dass der Glaube an Jesus gleichgesetzt wird mit dem Gehorsam ihm gegenüber. Denn es heißt ja, wer Jesus nicht gehorcht, hat das Leben nicht. Dabei geht es hier aber nicht um eine Momentaufnahme. Ah, du hast einmal nicht gehorcht. Du hast einmal nicht den Willen Gottes umgesetzt und deshalb ist es jetzt vorbei mit dir. Kein ewiges Leben mehr, sorry. Nein, darum geht es nicht. Es geht hier um meine generelle Haltung, um meine Einstellung in Bezug auf Gehorsam. Will ich generell das tun, was Jesus gefällt oder nicht? Wenn ich das will, was quasi ein Ausdruck meines Glaubens an Jesus ist, dann habe ich das ewige Leben. Dann habe ich das ewige Leben. Und damit hat Johannes die Beschreibung dieser außerordentlichen Rolle von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, beendet. Er hat als erstes gesagt, Jesus ist nicht von dieser Welt. Darum muss sein Einfluss zunehmen und meiner abnehmen. Er hat auch gesagt, dass Jesu Worte Gottes Worte sind. Darum gebührt ihm der höchste Platz, die größte Anerkennung. Und wer an Jesus glaubt, hat er zum Schluss geschrieben, wird leben, auch wenn er stirbt. So könnten wir die letzten Verse dieses dritten Kapitels im Johannesevangelium zusammenfassen. Manchmal, und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, wird jeder das hier oder da bestätigen können, manchmal wollen wir die Stars sein. Das würden wir natürlich niemals so sagen. Das darf man ja als Christ nicht sagen und erst recht nicht denken. Aber manchmal wollen wir trotzdem die Stars sein oder wir wollen die Aufmerksamkeit haben. Wir wollen, dass Leute uns wahrnehmen, das, was wir tun, zu Hause oder in der Gemeinde, wo auch immer. Gott hat uns ja auch einzigartige Fähigkeiten gegeben. Er hat uns begabt. Und das alles trägt ja dazu bei, dass wenn wir es ausleben, wenn wir es praktizieren, dass Leute das automatisch sehen. Es ist ja auch nicht verkehrt. Aber wenn ich als Christ ein Star im wahrsten Sinne des Wortes sein möchte, bin ich bei Jesus einfach falsch. Das kann man nicht anders sagen. Wenn ich ein Star werden möchte in der christlichen Szene, bin ich bei Jesus einfach falsch. Und Johannes erklärt ja lang und breit, das haben wir uns gerade zusammen angeschaut, dass es da keinen anderen Star neben dem einzigen Held Jesus geben kann. Denn er übertrumpft alle und er übertrumpft alles. An ihn kommt niemand heran. Und was das für mich, was das für uns bedeutet, hat Johannes gesagt und er hat es vor allem vorgelebt. Jesus muss wachsen, ich aber abnehmen. Und das soll das Ziel eines jeden Mitarbeiters im Reich Gottes sein, auch in unserer Gemeinde. Und das ist die wichtigste Anforderung an Mitarbeiter im Reich Gottes. Das Paradoxe ist aber, wenn ich dieses Ziel verfolge, so treu ich es nur tun kann, Jesus muss wachsen, ich muss abnehmen. Wenn ich dieses Ziel treu verfolge, macht Jesus uns interessanterweise manchmal trotzdem zu kleinen oder großen Stars in seinem Reich. Jesus selbst sagt von diesem Johannes dem Täufer, in der ganzen Geschichte Israels gab es keinen größeren Propheten als Johannes. Was für ein Star! Stellt euch mal nochmal die ganzen Propheten im Alten Testament vor, was für einen unglaublichen Dienst sie in Israel getan haben. Und Jesus sagt einfach, dieser Johannes ist größer als all die Propheten des Alten Testaments, die für die Juden so wichtig waren. Johannes war ein Star im Reich Gottes. Nicht so, wie wir uns das vielleicht selber wünschen oder vorstellen, aber Gott hat seine Treue, hat seinen Dienst so gesegnet, ihm so einen geistlichen Erfolg geschenkt, dass die Leute zu ihm gekommen sind, dass sie auf ihn gehört haben, dass sie seine Botschaft angenommen haben, dass sie sich von ihm taufen gelassen haben, weil Johannes Zeit seines Lebens diese wichtigste Anforderung an einen Mitarbeiter im Reich Gottes stets zur vollsten Zufriedenheit erfüllt hat, wie es verklausuliert in einem Arbeitszeugnis von Johannes dem Täufer heißen würde. Stets zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Und ich möchte mit der letzten Frage abschließen. Was würde in deinem Arbeitszeugnis als geistlicher Mitarbeiter im Reich Gottes stehen?